man nimmt nicht wahr, wie viele Organisationen seit wie langer Zeit mit welch großem Einsatz und so weiter Menschen im globalen Süden sich schon längst dafür einsetzen, für den Erhalt unserer Umwelt, des Ökosystems.
Zuflucht. Perspektiven zu Migration und Zusammenhalt.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Zuflucht, dem Podcast vom Cohero-Magazin zu Perspektiven rund um Migration und Zusammenhalt. Hallo Jonas.
Hallo Sarah.
Wir sprechen heute über das Thema Klimaaktivismus und müssen vielleicht erstmal erklären, warum sprechen wir über Klimaaktivismus in einem Podcast, in dem es um Migration und Flucht geht.
Klimaaktivismus und Klimaproteste sind einfach ein Thema, was im Moment sehr präsent ist aus unserer Sicht. Die Demonstrationen in Lützerath, natürlich auch sonst drumherum die öffentlichen Diskussionen über die Aktionen der letzten Generation. All das sind ja Dinge, die dieses Thema immer wieder in den Fokus rücken. Außerdem können wir so ein bisschen anknüpfen. Wir haben nämlich schon mal eine Folge zu einem vergleichbaren Thema gemacht. Da ging es eher um Klimaflucht, also die Frage, ja, wie hängen Migration, Flucht und die Klimakrise eigentlich zusammen?
Genau, also an dieser Stelle auch auf jeden Fall nochmal die Empfehlung, die Folge auch anzuhören, weil wir da nochmal ganz explizit auf Klimakatastrophe, Klimakrise als Fluchtursache auch sprechen und über die Erfahrungen von Menschen sprechen, oder auch mit Menschen sprechen, die diese Erfahrung auch gemacht haben, aufgrund von Klimakatastrophen fliehen zu müssen. Und wir haben in dieser Folge auch mit einem Klimaaktivisten gesprochen, der eben uns erzählt hat darüber, wie er auch in Deutschland die Klimaschutzbewegung als sehr weiß wahrnimmt und auch in gewisser Weise auch privilegiert. Und daran lässt sich irgendwie diese Folge auch ganz gut anknüpfen, um auch zu schauen, was hat sich seitdem vielleicht auch verändert und wie ist das öffentliche Bild auch von Klimaaktivismus und auch von KlimaaktivistInnen.
Dazu haben wir uns natürlich auch wieder ein paar Gäste gesucht. Wir sprechen in dieser Folge mit Dante Davis vom Projekt Locals United von der Bundjugend. Außerdem sprechen wir mit Leila, sie ist Aktivistin vom BIPOC-Plenum von Fridays for Future und wir hören Lucia Muriel vom Projekt Klima de Sol, das zum Glocal e.V.-Verein gehört.
Wir haben also wieder sehr, sehr spannende Personen hier zu Gast und sprechen darüber eben auch, wie Kolonialismus, Rassismus und Klimakrise zusammenhängen, denn die werden auch häufig in einem sehr untrennbaren Zusammenhang zueinander gestellt. Und wir haben uns gefragt, warum ist das eigentlich so und was sind da konkret die Hintergründe? Unsere Kollegin Anna hat sich dies von Dante Davis einordnen lassen. Dante arbeitet im Projekt Locals United, der Bundjugend, und ist auch politisch aktiv bei den Grünen als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung Berlin-Lichtenberg und ist auch für eine Abgeordnete tätig. Hallo Anna.
Hallo Anna.
Hallo ihr beiden.
Du hast dich ja für die Folge damit beschäftigt, wie Klimakrise, Klimaaktivismus auch mit Kolonialismus und Intersektionalität zusammenhängt. Mit wem hast du denn dazu gesprochen?
Ganz genau. Ich habe mit Dante vom Projekt Locals United aus Berlin gesprochen. Das ist ein Projekt der Bundjugend, also der Jugendorganisation des Bund Naturschutzes. Und die betrachten Klimaaktivismus und auch die Verteilung von Klimaschäden aus einem intersektionalen Blickwinkel hinaus. Das heißt also, dass sie sich die Klimakrise und den menschengemachten Klimawandel aus einer Linse angucken, wo sie alle möglichen Diskriminierungsformen, die zur Verteilung von Verantwortung und Folgen mit reinspielen, dass sie die eben zusammendenken und so eben auch die aktuelle Klimabewegung kritisch beleuchten. Genau. Und das große Thema, mit dem sich auch Dante beschäftigt, ist Klimagerechtigkeit. Und um diese aktuelle Ungerechtigkeit bzw. Ungleichverteilung von Verantwortung und Tragen von Konsequenzen des menschengemachten Klimawandels zu verstehen, muss man einen Blick in die Geschichte werfen. Genauer gesagt an die Anfänge des europäischen Kolonialismus. Da habe ich auch mit Dante drüber gesprochen. Viele beschreiben die Anfänge des menschengemachten Klimawandels zu Beginn der europäischen Industrialisierung, wodurch natürlich klar durch Gründung von Fabriken auf einmal die Umwelt lokal stärker belastet wurde. Dante sieht den Anfang aber viel früher. Er nennt explizit das Jahr 1492, also das Jahr, in dem Christoph Kolumbus in der Karibik auf der Suche nach dem Seeweg nach Indien auf Land stieß. Denn hier sieht Dante eben den Beginn der Ausbeutung von der indigenen Bevölkerung und den natürlichen Ressourcen.
Wenn wir uns einfach auch anschauen, gesellschaftliche Privilegien, dann ist es ja auch so, dass Menschen, die im globalen Norden leben, ja auch meistens auch mehr Privilegien haben als Menschen im globalen Süden. Klimagerechte Welt bedeutet auf jeden Fall auch eine sozialgerechte Welt. Zerstörung von Naturräumen oder auch die Annexion von indigenen Gebieten hat ja auch schon damals dort angefangen. Waren ja auch europäische Philosophen, die so Grundlage dafür dargelegt haben, indem sie rassistische Ideologien und Rassentheorien so verstellt haben, um die Ausbeutung von Menschen und die Ausbeutung der Natur zu rechtfertigen und zu legitimieren.
Im Zusammenhang mit der Klimakrise wird ja ganz gerne dieses Bild irgendwie benutzt oder so heraufbeschworen, dass wir als Weltbevölkerung alle im selben Boot sitzen. Also alle sozusagen von der Klimakrise ja gleichermaßen betroffen sind oder darunter leiden werden.
Das stimmt. Auch darüber habe ich mit Dante gesprochen. Das ist ja wirklich in aller Munde, aber nicht zuletzt durch seine Antwort, in die wir gleich kurz reinhören, kamen auch mir Zweifel an diesem Bild, weil ganz so einfach ist es ja dann doch nicht.
Ich finde, das Bild kommt zu kurz. Ich glaube, wir werden alle ein Stück weit betroffen sein von der Klimakrise, aber es kommt natürlich darauf an, ob wir mit den Auswirkungen der Klimakrise auch umgehen können. Und das ist ja bei allen Menschen ja nicht gleich. Aufgrund der Privilegien, die wir zum Beispiel hier im globalen Norden mitbringen, aufgrund des Reichtums, das wir auch aufgrund kolonialistischer Ausbeutungsstrukturen, können wir wahrscheinlich besser die Klimakrise bewältigen. Und für uns wird es am Ende eher weniger existenzbedrohend.
Wichtig ist aber auch hier festzustellen, dass der globale Süden nicht nur der quasi die vorderste Front im Kampf gegen die Klimakrise ist oder der Ort von Kolonialisierung, sondern dass es auch gerade im globalen Süden eine Geschichte des Widerstandes gibt.
Natürlich gibt es seit 500 Jahren ja auch Widerstand. Es gab auch Widerstand bereits während dem Kolonialismus gegen diese ausbeuterischen Strukturen. Und natürlich gibt es auch sehr viele BIPOC-KlimaaktivistInnen wie Hamira Kobesing, die gerade gegen die geplante Oil-Pipeline in Tansania und Uganda sich gegen einsetzt.
Und dabei fällt mir immer wieder auf, dass KlimaaktivistInnen, die ich so kenne, oft eben weiß sind und auch aus der Mittel- oder Oberschicht kommen oder zumindest sich im globalen Norden befinden.
Das stimmt. Diese Wahrnehmung, denke ich, haben viele, ich auch. Und das kritisiert Dante auch. Es ist aber auch wichtig zu bemerken, dass sich da auch seiner Meinung nach in den letzten Jahren was verändert. Einerseits, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass etwa bei der Großdemonstration in Lützerath am Anfang diesen Jahres AktivistInnen aus dem globalen Süden auch gesprochen haben und ihre Solidarität mit der deutschen Klimaschutz- und Antikohlebewegung bekundet haben. Und andererseits auch, dass sich engere Netzwerke zwischen Klimaschutzbewegungen aus dem globalen Norden mit AktivistInnen aus dem globalen Süden bilden.
Ich glaube, gerade in den letzten Jahren hat sich diese Perspektive ein bisschen gewandelt. Jetzt versucht man eben, Kooperationen zu schließen mit KlimaaktivistInnen aus dem globalen Süden. Genau, wenn wir irgendwie sehen, dass Luisa Neubauer auch oft mit Vanessa Nakata oder so unterwegs ist.
Ja, Anna, warum ist es denn so wichtig, dass auch KlimaaktivistInnen aus dem globalen Süden repräsentiert werden und ihre Perspektive gesehen wird?
Einmal natürlich, weil der globale Süden auch jetzt schon der Ort ist, an dem Menschen primär mit den Folgen des menschengemachten Klimawandels zu kämpfen haben. Und andererseits auch, wenn wir an europäische Bewegungen denken, ist es natürlich wichtig, bei einem globalen Thema möglichst viele Perspektiven mit einzubringen. Und da ist es wichtig, kurz auf das Konzept des intersektionalen Klimaaktivismus einzugehen. Also, wie wir schon am Anfang kurz besprochen hatten, dass man, wenn man auf die Klimakrise blickt, das eben nicht nur durch eine eurozentrische Perspektive tut, sondern sich auch überlegt, okay, welche Menschen sind entweder global besonders betroffen und welche Menschen sind vielleicht auch innerhalb Deutschlands oder Europas besonders von Umweltschädigungen betroffen. Und das hängt dann eben leider oft zusammen mit Menschen, die eben verschiedenen Diskriminierungsformen ausgesetzt sind. Also intersektional, wir gucken uns verschiedene Diskriminierungsformen an und wie die eben in dem Fall auf das Thema Umweltressourcen, Klimaaktivismus, Klimakrise einwirken. Wenn wir über intersektionalen Klimaaktivismus sprechen, müssen wir auch kurz auf den Begriff Umweltrassismus zu sprechen kommen. Das bedeutet, dass es also eine ungleiche Verteilung von Umweltgütern und Risiken gibt. Und das ist eben nicht nur auf einer globalen Ebene so, sondern auch quasi in unserer Nachbarschaft. Es ist nämlich auch in Deutschland so, dass Menschen mit Migrationsgeschichte oder Menschen, die sozial schwächer gestellt sind, tendenziell eher schädlichen Umweltrisiken ausgesetzt sind. Ein Beispiel hierzu tatsächlich aus Hamburg. Im Jahr 2004 hat die Stadt Hamburg Sintize und Romnia als Teil der Wiedergutmachung für die an ihnen begangenen Verbrechen ein Grundstück zur Verfügung gestellt, haben aber nicht darüber informiert, dass es sich dabei um eine ehemalige Mülldeponie handelt. Das heißt also, auf diesem Grundstück waren Boden und Grundwasser verunreinigt. Und auch eine Studie aus Hamburg stellt fest, dass es eine signifikante Korrelation zwischen dem Anteil von AusländerInnen und Umweltrisiken gibt. Das heißt also, dass der Ausländeranteil die Variable mit der größten Vorhersagekraft für die Nähe zu toxischen Stoffen ist. Natürlich haben wir auch da wieder eine Geschichte des Widerstands und die Wurzeln im Kampf gegen Umweltrassismus liegen in North Carolina der 1980er Jahre, wo eine Gemeinde verseuchte Erde auf einer Mülldeponie entsorgen wollte, sich die mehrheitlich weiße Bevölkerung erfolgreich dagegen gewehrt hat, dass dieser toxische Abfall in ihrer Nähe entsorgt wird. Und am Ende fiel die Wahl auf ein überwiegend schwarzes County, was auch gleichzeitig eines der ärmsten in der Region war. Und daraus entspannen sich dann mehrwöchige Proteste. Also man sieht, dass es nicht nur im globalen Nord-Süd-Gefälle diese Ungerechtigkeiten und auch die Kämpfe gegen diese Ungerechtigkeiten gibt, sondern auch in westlichen Industriestaaten und eben, um es wirklich krass auszudrücken, vor unserer Haustür.
Wie können wir unseren Ressourcenverbrauch reduzieren? Menschen, die von Rassismus betroffen sind, von anderweitiger Diskriminierung auch betroffen sind, Menschen, die Armut betroffen sind, die verbrauchen ja schon automatisch weniger CO2, weil sie eben halt nicht in den Urlaub fliegen, weil sie wahrscheinlich eher in einer kleineren Wohnung leben, weil sie wahrscheinlich weniger generell konsumieren, weil eben halt Einkommen so eine Grenze setzt.
Und trotzdem ist es ja so, also zumindest nehme ich das so wahr, dass Menschen, die eben überproportional von der Klimakrise betroffen sind, ob jetzt global oder hier in Deutschland, nicht so richtig in der Bewegung selbst stark vertreten sind oder ihre Perspektiven in den Mittelpunkt gerückt werden, oder?
Das stimmt. Und das hat auch Dante angesprochen und wünscht sich eben, gerade weil es so ein drängendes Thema ist, die Teilhabe an der Klimabewegung einfacher zu gestalten und wünscht sich daher auch ein Umdenken innerhalb der Bewegung.
Das ist ja auch ein Problem der Klimabewegung, dass sie ja immer noch zu akademisch ist und dass natürlich die Sprache, die verwendet wird, ja auch sehr akademisch ist. Und die Klimakrise ist natürlich eine sehr komplexe Herausforderung. Es ist sehr schwer nachzuvollziehen. Wenn wir natürlich neue Zielgruppen erreichen wollen, dann geht es natürlich darum, dass wir eine andere Sprache benutzen, dass wir Sprache benutzen, die einfacher ist zu verstehen, dass wir komplexe Themen versuchen aufzubrechen, damit sie nachvollziehbar sind. Dass man versucht, die Gesellschaft so gut es geht irgendwie da auch mitzunehmen, aber trotzdem auch radikal genug ist, um schnell die Ziele zu erreichen, weil wir natürlich nicht mehr so viel Zeit haben.
Ja, dann vielen Dank, Anna, für den Einblick und natürlich auch danke an Dante. Bis bald.
Bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, was mir das Gespräch zwischen Anna und Dante nochmal vor Augen geführt hat, ist, dass man diese aktuellen CO2-Emissionen, also unsere jetzige Realität sozusagen, wenn man sich die anschaut, dann muss man auch diese historischen Machtstrukturen einfach mitdenken, die dazugehören. Und die sind, so wie Dante das eben auch ein bisschen beschrieben hat, in diesen Zahlen, auf die wir jetzt gleich noch ein bisschen eingehen, auch sichtbar, finde ich.
Ja, ich finde es auch, dass es oftmals auch in der Diskussion, wenn es darum geht, wer stößt wie viel Emissionen aus, wer ist irgendwie verantwortlich, häufig auch viel zu kurz gedacht wird und halt irgendwie zum Beispiel Länder wie Brasilien und China sehr stark in die Verantwortung genommen werden, weil sie zu den Ländern gehören, die am meisten CO2 ausstoßen, ohne sich anzuschauen, welche Strukturen dahinter stecken. Also zum Beispiel beim Fall Brasilien ist es so, dass Brasilien einer der Länder ist, das am meisten CO2 ausstößt, was daran liegt, dass sehr viele Gebiete des Amazonas-Regenwaldes abgeholzt werden. Und das passiert eben aufgrund der zusammenhängenden Rinderzucht. Dieses Fleisch, was dort produziert wird, wird aber eben oft nach Europa exportiert. Grund der Emissionen von Ländern des globalen Südens sind also oft direkt oder indirekt der globale Norden.
Und auch beim Beispiel China muss man es ein bisschen einordnen. Also natürlich hat China seit einigen Jahren jetzt einen katastrophalen CO2-Ausstoß, den größten der Welt in absoluten Zahlen. Pro Bürgerin allerdings liegt China immer noch hinter westlichen Industriestaaten. Die Pro-Kopf-Emissionen zum Beispiel, also die Pro-Kopf-CO2-Emissionen der USA sind zum Beispiel viel höher, doppelt so hoch wie die von China. Also 16,1 Tonnen CO2-Emissionen pro Kopf in den USA. Und auch die Deutschen haben mit 9,2 Tonnen pro Jahr und pro Kopf immer noch durchschnittlich mehr CO2-Emissionen als chinesische Bürgerinnen und Bürger. Das alles stellt sich natürlich nochmal ganz anders dar, wenn man den Vergleich zieht zu Ländern in Asien oder in Afrika. Da sind die Menschen nämlich oft für weniger als ein Zehntel dessen verantwortlich, was in Industriestaaten so in die Atmosphäre gepustet wird. Und gleichzeitig sind diese Regionen häufig viel stärker von Klimakatastrophen betroffen.
Ja, ich hatte mir dann auch mal angeschaut, ein paar Beispiele und finde auch, dass sich das ganz gut auch so genauso diese Ungerechtigkeit auch aufzeigen lässt. Also zum Beispiel in Somalia droht aktuell eine Hungersnot, weil die Region sehr, sehr stark von Dürre betroffen ist. Schon jetzt ist die Unterernährungsquote, die hat sich seit Anfang 2022 verdoppelt. Also es ist eine immens schlimme Situation, von der man hier ja auch kaum was mitbekommt. Und wenn man sich dann aber wiederum anschaut, wie der CO2-Ausstoß ist, dann ist es so, dass Somalia, Äthiopien und Kenia zusammen 2,35% der gesamten Weltbevölkerung ausmachen, aber nur 0,1% der gesamten globalen CO2-Emissionen verursachen. Und ein Beispiel, was für mich auch sehr präsent war, weil meine Familie aus Pakistan kommt, sind die Überschwemmungen in Pakistan letztes Jahr, die das Leben von über 33 Millionen Menschen sehr stark beeinträchtigt haben und auch immer noch beeinträchtigen. Die Fluten töteten über 1400 Menschen, zerstörten etliche Millionen Hektar Ernten und Pakistan trägt aber gleichzeitig wenig Verantwortung für die wachsende Klimakrise. Diese Fluten lassen sich aber halt genau auf diese zurückführen. Obwohl 2,68% der Weltbevölkerung in Pakistan leben, trägt das Land selbst mit nur 0,6% zu den globalen CO2-Emissionen bei. Also man sieht an diesen Beispielen sehr gut, dass es eine sehr große Diskrepanz gibt zwischen Ländern, die eben VerursacherInnen sind für dieses Problem, sage ich jetzt mal, und eben Ländern, die ganz immens und schon aktuell unter dieser Krise leiden.
Trotz dieser unermesslich großen Ungerechtigkeit, dieser globalen Ungerechtigkeit, besteht aber eben auch das Problem, dass eben die Menschen die du jetzt angesprochen hast, die die Klimakrise schon heute unglaublich stark spüren, deren Lebensgrundlagen heute schon angegriffen werden, im öffentlichen Wahrnehmungsspektrum gar nicht so richtig auftauchen. Die werden gar nicht so richtig wahrgenommen. Und so ähnlich, oder das führt dann auch dazu, dass sich viele Menschen, mit denen wir auch gesprochen haben, die Flucht- und Migrationsgeschichte haben und zum Beispiel in Deutschland leben, sich von der hiesigen Klimaschutzbewegung auch nicht so richtig angesprochen fühlen. Ja, obwohl die Herkunftsländer ihrer Eltern oder vielleicht auch ihre eigenen Herkunftsländer schon direkt betroffen sind. Und die Gründe, die, also das ist natürlich sehr individuell, die sind vielschichtig, aber was wir häufig gehört haben, ist, dass, naja, diese Erfahrung, dass Menschen diese akuten lebensbedrohlichen Situationen bewältigen müssen, die in Ländern wie zum Beispiel Syrien oder so vorliegen, Armut, Hunger, Krieg, dass sozusagen der Klimaschutz erstmal hinter solchen Problemen in den Hintergrund tritt.
Ja, ganz genau. Einer dieser, also du hast ja jetzt die Gründe auch aufgezählt, weshalb Menschen sich vielleicht nicht so angesprochen fühlen, auch vom Klimaaktivismus. Wir haben auch einen Artikel bekommen von einem Autoren, er ist selbst Syrer und schreibt in diesem Artikel auch, dass er eben sich auch nicht so sehr von Klimaaktivismus angesprochen fühlt. Und er, also ich zitiere jetzt mal, er hat jetzt geschrieben, aus diesem Grund ist es für mich eine höhere Priorität, diese Menschen zu unterstützen, als gegen Kohleverbrauch zu protestieren. Und mit diese Menschen meinte er an der Stelle Menschen, die zum Beispiel Hunger, Armut, Krieg erleiden. Und es findet dann eben auch so eine Priorisierung irgendwie statt für das, was man sich dann auch einsetzen kann oder was eben gerade einfach primär dann vielleicht auch ein Symptom einfach von auch Klimafolgen sein kann. Mehr Artikel übrigens zu dem Thema Klimaaktivismus findet ihr auch in unserem Online-Magazin. Begleitend zu diesem Podcast erscheinen ja auch immer ein Faktenüberblick, wo ihr nochmal alle wichtigen Infos zusammengefasst findet, aber auch persönliche Geschichten, Interviews und Kommentare auf unserer Website. Schaut da gerne mal vorbei.
Trotz alledem muss man sich natürlich fragen, warum ist der Klimaaktivismus in Deutschland oder generell im globalen Norden zum Beispiel nicht genug intersektional, nicht genug auf zum Beispiel BIPOC-Perspektiven ausgerichtet oder eingestellt? Wieso ist der so ausgestaltet, wie er ausgestaltet ist?
Ja, das ist eine wichtige Frage, weil es ist nämlich so, dass Klimaaktivismus im globalen Norden eher auf dieser Denkweise eines weißen Naturschutzes basiert, dessen Ursprung im Kolonialismus wiederzufinden ist. Also wie wir es jetzt auch eigentlich auch gerade schon gehört haben, ja. Obwohl weiße Menschen historisch die größte Verantwortung für die Klimakrise tragen, sehen sie sich heute in der Position der Rettenden. Also dieses Narrativ, wir müssen das Klima retten.
Wir müssen das
ja,
retten,
sozusagen. Genau, das ist halt, das nimmt halt auch so eine gewisse Verantwortlichkeit weg, weil es sozusagen das so ein bisschen umkehrt, wer jetzt eigentlich Verursacher ist, wer muss jetzt eigentlich wem vor was retten. Und diese Dynamik erinnert auch an das Phänomen von White Saviorism, also diese weiße Retterschaft, die ja häufig so in Antirassismusdiskursen auftaucht, bei dem eben weiße Menschen häufig das Bedürfnis verspüren, rassifizierten Menschen oder sie retten zu müssen und aus ihrem Elend befreien zu müssen. Und das lässt eben aber gewisse Narrative nicht zu. Und zum Beispiel eben das Konzepte von Nachhaltigkeit, von Kollektivität, zum Beispiel in indigenen Gemeinschaften, ganz grundlegende Prinzipien des Zusammenlebens schon immer waren. Dass Naturschutz und ja auch so nachhaltige Lebensweise einfach super so kulturell verankerte Dinge sind, die nicht neu sind, nur weil sie jetzt sozusagen populär werden.
Und diese Machtstrukturen, auf die wir am Anfang auch schon eingegangen sind, wie Kolonialismus, Rassismus, Klassismus, finden sich eben auch heute noch im Klimaaktivismus wieder. Und Sarah, du hast ein Interview geführt über dieses Thema.
Ja, genau. Ich habe mit einer Aktivistin vom BIPOC-Plenum von Fridays for Future gesprochen. Das BIPOC-Plenum ist quasi ein bundesweiter Zusammenschluss von Fridays for Future-AktivistInnen, die sich als schwarz, indigen oder als People of Color identifizieren und sich spezifisch mit Themen auch auseinandersetzen, die diese Menschen im Kontext der Klimakrise betreffen. Ich habe mit Leila gesprochen. Sie möchte anonym bleiben, weshalb wir hier nicht ihren richtigen Vornamen verwenden und auch keinen Nachnamen. Und sie hat mir Einblicke gegeben in ihre Arbeit. Herzlich willkommen, Leila, bei uns im Podcast. Wie bist du denn zur Klimaschutzbewegung gekommen?
Ja, genau. Also ich habe mit circa 14 bin ich Greenpeace in der Tat per Infostand über den Weg gelaufen. Und dann war ich jahrelang Greenpeace-Mitglied und habe dann dadurch mich mehr mit Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz beschäftigt. Genau, also ich habe auch als Frühjugendliche, also auch in dem Alter 13, 14, habe ich auch das Buch von Al Gore, Eine unbequeme Wahrheit, gelesen. Und mich hatten auch im Zuge dessen auch das Vegetarier-Dasein bzw. Veganer-Dasein halt auch mich mit abgeholt. Und dann bin ich eher auf dieser Konsumkritik-Ebene zum Klimaschutz gekommen. Und dann war für mich auch naheliegend, dass ich Anfang 2019 in die Ortsgruppe von meiner Stadt mit eingestiegen bin, von Fridays for Future. Und das war jetzt Januar 2019. Und da habe ich mit anderen Menschen auch die Ortsgruppe in Bonn aufgebaut und mitgegründet. Und im Zuge des Fridays for Future Arrangements habe ich dann auch das BIPOC-Plenum mitgegründet.
Wie hast du denn Fridays for Future eigentlich wahrgenommen? Ich meine, gerade auch als Person mit eigener Migrationsgeschichte. Wie war das für dich, dann diese Klimaschutzbewegung kennenzulernen? Oder welchen Blick hattest du von außen da drauf?
Ja, Anfang der Fridays for Future-Bewegung, vor allem 2019 die Ecke, war es teilweise auch richtig schwierig. Also auch was Rassismus auch innerhalb der Bewegung anging. Und 2020 wurde es noch krasser, auch jetzt in Bezug zu Black Lives Matter und Hanau, so die Thematik. Da hat er nochmal vor allem auf Fridays for Future auch so eine rassistische Gesicht gezeigt. Und das war vor allem 2019, 2020 der Fall gewesen, wo noch wenig bis kein Führungspunkte zu Klimagerechtigkeit bzw. zu Antirassismus, Antikalismus geherrscht hat. Hat sich dann durch das BIPOC-Plenum auch geändert, wenn auch nicht immer so positiven. Also es gab auch noch rassistische Vorfälle auch innerhalb des BIPOC-Plenums, dass ein auch zum Beispiel einen Menschen auch gemobbt worden ist und auch öffentlich sich dagegen gewehrt hat. Und es daher auch nochmal viel Streitereien innerhalb der Bewegung gab. In dem Falle gab es einen Aufschrei dazwischen, zwischen uns, mit einzelnen Leuten vom BIPOC-Plenum auch, weil die dann auch gesagt haben, ja, das war kein Rassismus und er übertreibt hier. Und auf der Ebene wurden dann argumentiert, auch innerhalb des Plenums, muss man dazu sagen. Diese Menschen sind inzwischen halt nicht mehr bei uns aktiv. Und es war halt auch irgendwann klar gewesen, dass dieses Fridays for Future Deutschland sich nicht wirklich entschuldigen, beziehungsweise nicht ernsthaft damit auseinandersetzen wollen. Weil ich auch sehr schade fand. Oder halt auch, dass Antirassismus zwar mehr oder weniger auf der Tagesordnung steht, aber nicht wirklich umgesetzt wird. Also ich meine, zum Beispiel das BIPOC-Plenum oder auch das frühere Migrantenfreie Future hat auch so was wie Seminare gemacht und Workshops und Bildungsmaterialien bereitgestellt. Wir haben ein Statement geschrieben und wir haben generell auch versucht, auch auf die Leute zuzugehen, auf Fridays for Future zuzugehen und dann auch so, keine Ahnung, wir haben auch mehrere Statements geschrieben in verschiedenen Kontexten. Und wir machen ein eigenes Statement, wer wir sind und was wir machen. Wir haben eine eigene Instagram-Seite, auch einen eigenen E-Mail-Account. Und genau, wir wollen durch in erster Linie natürlich BIPOC vernetzen. Aber das, was halt schade ist, dass halt so viel Gegenwind von Fridays for Future Deutschland kommt. Wo ja ganz offensichtlich das Thema ja sehr, sehr eng halt miteinander verknüpft ist. Ich war auch auf einer Aktion jetzt bei mir im umliegenden Umfeld, also räumlichen Umfeld. Ich komme aus dem Rheinland und da wurde ich halt, war auch auf einer Freiheits-Futscher-Aktion, da wurde ich halt von einem Nazi halt bespuckt und hat mir dann Hitlergruß gezeigt. Und es war ganz offensichtlich gewesen, dass es ein rassistischer Übergriff war. Das war ja nichts bei irgendwas, was unterschwellig war oder so. Und da hat sich die Ausgruppe halt sich nie drum gekümmert und hat sich bei mir auch nicht entschuldigt, dass sie sich gar nicht, ja, mir geholfen haben, als dieser Vorfall auf einer Freiheits-Futscher-Demo halt passiert ist.
Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, welche Rolle nimmt denn das BIPOC-Plenum innerhalb von Fridays for Future ein? Also was sind sozusagen die Strukturen? Wie seid ihr organisiert, damit man so ein bisschen verstehen kann, ja, wie man das alles einordnen kann?
Ja, genau. Also für die als Erklärung, das BIPOC-Plenum selber ist, wie es schon sagt, eine Untergruppe von Fridays for Future. Wir gehören immer noch so Fridays for Future, das ist nicht das Problem zu sagen, sondern es ist eher das Problem, wie mit uns umgegangen wird. Es gibt eine Ortsgruppenebene, dass zum Beispiel der Vorfall, was ich bei einer Demonstration in einer umliegenden Stadt erwähnt habe, das war bei einer Ortsgruppe. Also da hätte sich zum Beispiel die Ortsgruppe drum kümmern müssen. Dann gibt es halt die Landesebene, also zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern. Dann gibt es eine Bundesebene. Das ist auch die ich gerade meine, mit der BIPOC-Plenum gehört zur Bundesebene. Also wir haben BIPOC-Aktivistinnen aus Deutschland und wir sind landesweit vernetzt. Eine europäische Ebene, das meine ich halt zum Beispiel mit Haus und Feier, mit der Gruppe, die sich ja um Regenwald und generell Waldschutz kümmern, aber auch um die indigene Bevölkerung, in dem Falle im Amazonas-Regenwald in Brasilien. Das ist eine EU-weite Gruppe. Und dann gibt es eine internationale Ebene. Das ist, wie der Name schon sagt, eine globale Ebene. Da ist zum Beispiel auch Greta Thunberg zum Beispiel dabei. Das sind einfach, klar, das sind auf alle Länder dieser Welt, die sich so Fridays for Future bekennen, in Anführungszeichen, oder wo es halt Fridays for Future Ortsgruppen gibt. Und dann, wo wir auch wieder Kolonialismus und Rassismus zu sprechen kommen, das sind auch die Fragen von vielen Zellen. Klar, hier in Europa sind wir finanziell gut aufgestellt. Wir können sowas organisieren wie Kongresse und Planungstreffen und was weiß ich, Camps und Veranstaltungen, die größer sind. Das ist dann zum Beispiel auf anderen Kontinenten halt schwieriger umzusetzen. Und da kommen wir auch wieder auf die MAPA-Staaten zu sprechen. MAPA ist eine Abkürzung für Most Affected People in Area. Das sind halt Staaten, die, wie der Name schon sagt, die vom Klimakrise am meisten betroffen sind, aber dafür am wenigsten können. Und genau diese MAPA-Staaten, dafür gibt es auch nochmal andere Sommerstrukturen, also wo es auch darum geht, diese Menschen finanziell zu unterstützen oder zu unterstützen, dass sie auch auf Kongressen teilnehmen können, also dahin fliegen können oder auf Weltklimakonferenzen und auf Veranstaltungen und Bündnistreffen und so weiter und so fort. Und diese MAPA-Strukturen sind dann vor allem, da wird vor allem finanziell geholfen, beziehungsweise auch materiell. Zum Beispiel gibt es auch immer wieder Aufrufe, auch über die Organisation, wenn MAPA-Aktivistinnen keinen PC haben oder auch kein Handy haben. Und dann gibt es da halt Finanzierungsaufrufe, dass dann halt Geld zusammengesammelt wird, damit halt genau diese Menschen halt weiter aktiv sein können. Da sind auch wieder ein Problem mit dem Rassismus-Thematik. Nur mal als Erklärung, also bei Klimakonferenzen gibt es diese Badges, also das sind so Einladungszettel, beziehungsweise Formulare, wo dann halt Menschen also eine Eintrittskarte bekommen für die Klimakonferenz. Und da gibt es halt diese diese Badges und die sind halt begrenzt von der Anzahl her. Und zum Beispiel habe ich das auch schon mehrfach mitbekommen in den letzten Jahren, dass halt Badges halt in Deutschland aufgekauft werden. Also Menschen, die halt mehr Geld haben, haben mehr Badges. Das ist halt wieder Kapitalismus so. Und das ist für mich halt auch sehr kritisch zu sehen, auch jetzt hier in Deutschland bzw. in Europa, dass halt Menschen, die sowieso schon Ressourcen und Privilegien haben, dann die Badges nicht abgeben, so die Menschen, die es halt nötig haben, also nötiger haben als wir jetzt. Und dann werden halt Badges so aufgekauft, dass weniger MAPA-Aktivistinnen vor Ort sind. Und das ist dann wieder Rassismus. Damit werden halt Zugänge bewährt.
Du hast jetzt ja sehr viel Kritik geäußert, also berechtigte Kritik natürlich auch. Warum ist denn dieses BIPOC-Plenum innerhalb von Fridays for Future sozusagen geblieben? Also warum nicht eine eigene Bewegung aufstellen, die eben inklusiver arbeitet oder intersektionaler aufgestellt ist? Was hält dich sozusagen noch an Fridays for Future?
Ja, also ich persönlich halte mich noch an Fridays for Future ran, weil ich halt hier auch noch feste Aufgaben habe. Und ich halt auch nicht so die Hoffnung verliere, in Anführungszeichen, weil ich auch wiederum Ansätze sehe von Menschen, die halt intersektional arbeiten. Und sehe ja auch Aktivistinnen, die ja konkret auch intersektional arbeiten. Und auch als BIPOC-Gremium finde ich auch sehr sinnvoll, als Gremium, auch innerhalb von Fridays for Future, hier nicht auch Erfolge gehabt. Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, dass wir halt in Fridays for Future drinbleiben und nicht rausgehen. Und ich finde es auch wichtig, nicht nur persönlich, sondern auch für die Bewegung selber, dass sie jetzt nicht denken, okay, bei uns laufen die BIPOCs weg. Wenn dann noch ein Gremium rausfällt, dann wird Fridays for Future noch weißer und noch akademischer und noch privilegierter. Und dann denken die, ach ja, dann brauchen wir nichts mehr zu machen, dann können wir so weitermachen wie bisher. Und die brauchen, also Fridays for Future Deutschland braucht auch eine Opposition. Oder braucht auch eine Gegenstimme oder braucht auch ein politisches Lager oder wie man es nennen will. Damit es halt nicht so weitermachen kann wie bisher. Und ich will aber auch nicht das wiederreden, was schon gut läuft.
Es gibt ja viele Menschen mit Migrationsgeschichte oder mit Fluchterfahrung, wo die Herkunftsländer von ihnen oder die Herkunftsländer ihrer Familien sehr stark von der Klimakrise bereits betroffen sind, die sich allerdings trotzdem hier in Deutschland nicht unbedingt angesprochen fühlen von der Klimabewegung oder das Gefühl haben, dass diese Bewegung für sie da ist, sie mitdenkt. Was würdest du sagen, was braucht es, um diese Menschen mitzunehmen und sie anzusprechen?
Meine Menschen, also BIPOC-Menschen sind ja da. Die sind auch politisiert, die haben auch Bock. Nur ist halt die Frage, wie kann man diese Menschen abholen? Man muss auf die Gruppen zugehen. Man muss von sich aus zugehen. Und vielleicht auch Dinge machen wie Übersetzungen zum Beispiel. Oder auch, dass man halt halt niedrigschwelliger Barrieren niedrigschwellig macht und Barrieren abschafft.
Was gibt dir Hoffnung für deinen Aktivismus?
Ja, also erst so ärztliche politische Ebene, dass man halt auch sieht, dass politische Gruppierungen ihre Erfolge erst über längeren Zeitraum erkämpft haben. Also sieht man dann zum Beispiel bei der Arbeiterinnenbewegung, aber sieht man auch zum Beispiel im Frauenwahlrecht. So kam ja auch nicht so, zack, und dann kam einfach Frauenwahlrecht um die Ecke. Da gab es ja auch viele Jahre politischen Aktivismus, Zivil- und Ungehorsam und auch viel, also da ging es noch viele Jahre davor an die Proteste. Und für mich sind das auch andere Bewegungen, auch indigener Widerstand, ist für mich auch ein sehr hoch angeprägter Widerstand, weil man, da sieht man zum Beispiel, dass indigene Bevölkerung schon seit über 500 Jahren kämpfen. Und dann denke ich mir so, ich bin erst anfangs 20. Und dann sehe ich Bewegungen wie die indigene Bewegung, die über Klimagerechtigkeit, Antikolonialismus, Antirassismus, Feminismus, also über 500 Jahre kämpfen. Also für mich ist es nicht fähig greifbar, weil es halt so ein langer Zeitraum ist. Und wenn die es schaffen, dann schaue ich es dann anfangs nicht das Recht. Wenn das nicht Hoffnung ist, dann weiß ich auch nicht. Hier in Deutschland mit einem beigebracht, denk an dich selber, denk an deine Familie, was auch vollkommen in Ordnung ist. Natürlich denke ich auch an mich selber, natürlich denke ich auch an meine Familie. Aber es gibt dann noch was Größeres als mein eigenes Überleben. Es gibt was Größeres als das Überleben in der Stadt. Für mich hat das nochmal eine viel größere Dimension.
Dann vielen Dank fürs Teilen und weiterhin alles Gute. Tschüss.
Vielen Dank.
Ja, wie Leila dargestellt hat, ist es ja so, dass es auch strukturelle Probleme im Klimaaktivismus gibt. Und das ist aber nicht nur, also das ist sozusagen die eine Komponente, wie es innerhalb dieser Strukturen aussieht. Und die andere Komponente ist aber auch, wie auch Klimaaktivismus öffentlich verhandelt wird, zum Beispiel in Medien. Und da ist es eben ersichtlich, dass es sehr oft um so ganz bestimmte Personalien geht, also Personen wie Greta Thunberg oder Luisa Neubauer, gerade im deutschen Diskurs sehr stark hervorgehoben werden. oder dass es um Protestformen wie ziviler Ungehorsam, der zum Beispiel ja aktuell sehr stark von der letzten Generation durchgeführt werden, dass über diese diskutiert werden und ob die irgendwie vereinbar sind mit gewissen juristischen Fragen oder nicht. Es geht aber halt selten um die Sache an sich. Und es geht eben auch häufig um so individualistische Lösungen, also was kann eine einzelne Person tun, um irgendwie klimafreundlicher zu leben oder nachhaltiger zu leben, statt um tatsächlich politische und historisch gewachsene Verantwortung und um diese Macht, die auch Konzerne haben. Und es gibt eben kaum nachhaltiges Interesse an Klimakatastrophen wie die Fluten in Pakistan zum Beispiel, die nach einer gewissen Weile eben einfach vom Radar verschwinden oder manche Probleme, die gar nicht erst auf dem Radar auftauchen. Es gibt also Lücken in der Wahrnehmung und du, Jonas, hast ja du begibst dich ja für uns immer so auf die Suche nach spannenden Projekten, die auch versuchen, Lösungen für gewisse Probleme zu finden oder zumindest Lösungen aufzuzeigen, Probleme aufzuzeigen. Erzähl gern mal, wen hast du dieses Mal für uns getroffen?
Genau, ich durfte für diese Folge mit Lucia sprechen, Lucia Muriel. Sie ist geboren in Ecuador, lebt in Berlin und arbeitet dort seit über 30 Jahren in der rassismus- und machtkritischen Bildungsarbeit. Sie ist eigentlich als eine ausgebildete Diplompsychologin, arbeitet auch als Psychotherapeutin und hat aber nebenbei eben auch Projekte am Laufen sozusagen, die das Ziel haben, migrantisch-diasporische Strukturen zu stärken. Und 2020 hat sie das Projekt Clima de Sol gestartet. Ein Projekt, was sich mit Klimaaktivismus beschäftigt, beziehungsweise Aktivismus für mehr Klimagerechtigkeit, vor allem in Deutschland. Und dieses Projekt gehört zum Verein Glocal e.V. Und ja, es wendet sich eben sowohl an BIPOC-AktivistInnen, als auch an die natürlich eher weiß dominierte Klimabewegung in Deutschland. Ja, es geht ihr vor allem darum, eben eine Sichtbarkeit für Perspektiven zu schaffen, für die Perspektiven, die wir eben angesprochen haben, ja, die eben einfach fehlen, die in der Außenwahrnehmung von Klimaaktivismus fehlen.
Wenn man ein Bild bekommt, die Bewegung zur Klimagerechtigkeit ist nur weiß und die Debatten sind nur weiß, dann bekommen wir wieder diese falsche Vorstellung von der gesamten Bewegung von der Welt, dass nur die weiße Menschen sich um die Rettung des Planeten kümmern und sich dafür einsetzen. Und das ist ein sehr, sehr falsches Bild. Und das war für mich auch so der Impuls, dass ich denke, das können wir nicht mehr so stehen lassen. Da müssen wir Gegennarrativen sozusagen entwickeln und einbringen.
Also wir haben jetzt festgestellt, es ist oftmals so sehr einseitig oder halt nicht besonders intersektional. Aber wie ist das, also hat das was damit zu tun, wie soziale Bewegungen in Deutschland allgemein betrachtet funktionieren?
Also laut Lucia ja, zivilgesellschaftliches Engagement in Deutschland, das läuft häufig ohne Einbindung, ohne eine besondere oder eine große Einbindung rassifizierter oder migrantisierter Menschen, unabhängig vom Thema, ob es jetzt Klimaaktivismus ist oder irgendwas anderes. Dieser institutionell verankerte Rassismus in der Gesellschaft wird einfach oft ausgeblendet. Gerade wenn Menschen glauben, dass sie eigentlich sich für was Gutes einsetzen.
Man hat sich an eine bestimmte Privilegiertheit gewöhnt. Privilegiertheit heißt also, wenn ich als weiße Person in meiner in Anführungsstriche Gesellschaft etwas sage, dann wird es gehört. Das ist immer wichtig. Das wird immer als eine wichtige Stimme gesehen. Aber wenn andere Menschen intersektional lange Zeit ausgeblendet, ausgegrenzt werden, zu Wort kommt, niemand merkt, dass man diese Stimmen ausblendet, außer die betroffenen Menschen selbst, ja.
Ganz kurz, damit jetzt hier kein falscher Eindruck entsteht, also natürlich gibt es auch ganz viele KlimaaktivistInnen, die offen sind für BIPOC-Perspektiven. Das erzählt Lucia auch aus ihrem Projektalltag. Und ja, also das müssen wir vielleicht noch hervorheben. Das ist schon, die gibt es auch.
Ich bin selbst wirklich überrascht worden über das enorme Interesse weißer AktivistInnen.
Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie Klima des Sol genau arbeitet?
Ja klar, also die machen Fortbildungsseminare, Workshops, veranstalten Diskussionsplattformen und haben eben immer das Ziel, die Perspektive von BIPOC-AktivistInnen aufzuzeigen und irgendwie zu repräsentieren, um so diesen Eurozentrismus, den manche Klimabewegungen eben haben, aufzubrechen. Dazu werden BIPOC-AktivistInnen eingeladen, man kommt miteinander ins Gespräch und so öffnet man eben diese Perspektiven füreinander in diesen Veranstaltungen.
Könnt ihr euch einbringen? Also das ist auch interessant gewesen. Viele sozusagen weiß geprägte Organisationen oder AkteurInnen, die haben mich angefragt, wir möchten BIPOC einbinden in die Bewegung und. Und ja, und jetzt wollen wir ein Projekt für die machen oder wir wollen ein Projekt machen, um mit ihnen zusammenzuarbeiten. Was sollen wir tun? Ja, also es war eine große Hilflosigkeit auch da. Und dann, ich musste erst einmal sozusagen die Botschaft auch vermitteln, hey, ihr müsst nichts für die machen. Ja, also eigentlich fangt bei euch an. Ihr müsst euch um eure Positionierungen, um euer Perspektiven, Wahrnehmung kümmern. Die anderen, ja, die BIPOC zum Beispiel, sind schon lange unterwegs. Also man hatte so ein bisschen die Vorstellung, man trägt die Bewegung für Klimagerechtigkeit zu dem BIPOC, ja. Und das ist eben diese eurozentristische Blick auf, man kann sagen, auf die ganze Welt, ja.
Und das war für mich so eine der wichtigsten Kernaussagen in diesem Gespräch. Es geht gar nicht wirklich darum, migrantisierte Menschen in vornehmlich weiß dominierte Bewegungen irgendwie einzubinden, einzugliedern oder so, sondern es geht vielmehr darum, die Arbeit von BIPOC-AktivistInnen, die natürlich schon längst stattfindet, die es schon lange gibt, ganz besonders im globalen Süden, sichtbar zu machen und sich damit zu solidarisieren. Und da gibt es eben schon noch großen Nachholbedarf.
Man nimmt nicht wahr, wie viele Organisationen seit wie langer Zeit mit welch großem Einsatz und so weiter Menschen im globalen Süden sich schon längst dafür einsetzen, für den Erhalt unserer Umwelt, des Ökosystems, und so weiter und so weiter, ja.
Genau, und hier setzt jetzt sozusagen ein weiterer Teil der Arbeit von Klima des Sol an, die Repräsentation von BIPOC-AktivistInnen. Und daraus ist auch eine ziemlich umfangreiche Publikation entstanden.
Ja, und in dieser Blätter sind einerseits Porträts von AktivistInnen, BIPOC-AktivistInnen, die in Deutschland leben und aktiv sind. Und die haben wir porträtiert, auch Initiativen von BIPOC, Klimainitiativen und auch aus dem globalen Süden sind da drin porträtiert. Und damit hoffen wir, dass wir einigen sozusagen mitnehmen in diese ganze Diskurs und auch die Augen dafür öffnen, wie die sich fühlen in den Porträts, beschreiben sie selbst, wie haben sie sich gefühlt innerhalb dieser weiße Fridays for Future und so weiter Bewegung. Was sind ihre Kämpfe da drin gewesen und so weiter.
Gibt es denn konkrete Unterschiede? Also was unterscheidet Klimaaktivismus im globalen Norden, von Klimaaktivismus im globalen Süden.
Dazu können wir nochmal Lucia direkt hören jetzt.
Da haben wir schon auch aus dem globalen Süden gelernt, zum Glück gelernt, dass die Bewegung oder dass es einen Diskurs um Klimagerechtigkeit gibt, der im globalen Süden anders belebt, anders formuliert und anders auch konstruiert wird, nämlich als eine Bewegung zur sozialen Gerechtigkeit.
Klimagerechtigkeit ohne soziale Gerechtigkeit funktioniert also nicht. Das ist auch so eine so eine Kernerkenntnis aus diesem Gespräch.
Dass der globale Norden alles unternehmen wird, um das eigene Überleben zu sichern und um ein gutes Überleben zu sichern. Nicht irgendein Überleben, das müssen wir immer auch im Blick haben. Auf Kosten des Überlebens der Menschen im globalen Süden. Ja.
Und das hört sich ja jetzt eben an, ja, wie ein Ausbeutungsszenario, sag ich mal. Also man merkt, finde ich, bei dem, was Lucia erzählt, die Frage nach Klimagerechtigkeit ist auch eine Systemfrage. Und darauf Antworten zu finden, das braucht natürlich Zeit, so. Das ist ein Prozess, das hat Lucia auch mehrfach betont. Aber auch hier konnte sie schon beobachten in ihrer Arbeit, dass da zumindest die Richtung einigermaßen stimmt.
Viele junge Menschen haben schon längst festgestellt, dass die Klimakrise auch damit zusammenhängt, dass es so ein Mindset gibt in dieser Gesellschaft, in diesem System, dass es auch mit dem System etwas zu tun hat. Ja, ohne dass jetzt Wieburg sie sozusagen daran geführt haben. Und ich glaube, wenn man einmal beginnt, an diese Mindset kritisch heranzugehen, und das System zu betrachten, was dahinter steckt, dann kommt man auch auf diese eigene Einschränkung in Bezug auf, ich bin privilegiert, ich muss mich gar nicht damit auseinandersetzen, es ist gut so, wie es ist und so weiter. Ja, das ist zumindest die Erfahrung, die ich zurückmelden kann an dieser Stelle.
Ja, wie Lucia auch ja gerade gesagt hat, es entwickelt sich in die richtige Richtung. Und es ist aber gerade deswegen auch so wichtig, über Klimaaktivismus zu sprechen und dann in diesem Zuge auch darüber zu sprechen, dass es eine fehlende Diversität gibt, dass es, dass soziale Gerechtigkeit ein wichtiges Thema ist, dass Kolonialismus und Rassismus eben Strukturen sind, die dahinter stecken, die man sich auch anschauen und bewusst werden muss. Und das heißt ja nicht, dass man damit irgendwie die Klimaschutzbewegung an sich irgendwie in Frage stellt, auf gar keinen Fall, sondern eben sich anschaut, welche Formen von Widerstand, welche Formen von Wissen gibt es und damit eben arbeitet und schaut, wie man diese Bewegung an sich inklusiver gestalten kann.
Und es gibt ja Lösungswege, die so in diesem Sinne, in diesem Geiste für mehr Klimagerechtigkeit sorgen könnten. Wir haben als Beispiel mal ein wissenschaftliches Paper rausgesucht. Ein Team aus BIPOC-WissenschaftlerInnen und KlimaaktivistInnen hat das in diesem Paper der Heinrich-Böll-Stiftung formuliert. Es sind insgesamt vier Forderungen am Ende. Die erste ist die Anerkennung der Verbindung von Kolonialismus mit der Klimakrise. Die zweite ist die Erleichterung der Forschung zu diesen ganzen Abläufen, zu den Auswirkungen von Rassismus, aber auch zu Widerstand und Wegen zur Ermächtigung in der Umwelt- und Klimapolitik, in diesem globalen Klimaregime und dem Klimaaktivismus, die BIPOC-Perspektiven in den Mittelpunkt stellt und durch, jetzt wird's wissenschaftlich, BIPOC-Epistemologien und Methodologien informiert ist.
Ja, genau. Also dass halt Wege der Wissensweitergabe und der Forschung auch mit eingenommen werden, die vielleicht nicht so in diese traditionelle westliche Vorstellung von Wissenschaft auch unbedingt passen, dafür auch irgendwie Platz zu schaffen. Und auch ganz wichtig eben die Wahrung von Inklusion und die tatsächliche Umsetzung auch von Menschenrechten, dass es um echte Beteiligung geht und Engagement und eigentlich ganz einfach Menschenrechte durchgesetzt werden. Und in diesem Zuge auch die Durchführung von institutioneller und struktureller Reformen im globalen Klima-Governance-System, also mit dem Schwerpunkt auf Solidarität und Rechenschaftspflicht auch tatsächlich Regelungen und strukturelle und politische Strukturen zu schaffen.
Wenn man das vielleicht nochmal, also das, ich verstehe darunter vor allem eben dieses, dass es so ganz krasse Verursacherregionen und betroffenen Regionen sozusagen gibt und dass das natürlich eine gigantische Ungerechtigkeit ist. Und sich das bewusst zu machen und sich dementsprechend zu verhalten. Also so verstehe ich diese letzte Forderung.
Ja, so kann man eigentlich auch alle Forderungen auch so ein bisschen zusammenfassen. Am Ende geht es sozusagen um Anerkennung und um Verantwortung und Handeln auch, also verantwortliches Handeln sozusagen. Und das Paper, was super spannend ist, das verlinken wir euch auch gerne in der Folgenbeschreibung. Das ist nämlich deutlich umfassender als diese kurzen Punkte, die wir hier angesprochen haben. Jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Ich glaube, damit lässt sich die Folge auch ganz gut schließen.
Das stimmt.
Und bedanken uns fürs Zuhören. Wir berichten mit Zuflucht multimedial und konstruktiv hier im Podcast, in unserem Online-Magazin und in unserem Newsletter, wo wir alle wichtigen Infos zusammenfassen und euch das quasi gebündelt zu einem Schwerpunktthema direkt ins Postfach schicken. Also schaut gerne bei cohero-magazin.de vorbei, um die weiteren Artikel zu lesen, oder checkt auch die Links in der Folgenbeschreibung, um euch für den Newsletter anzumelden.
Ihr habt Lust, mal was für uns zu schreiben oder auch einen Audiobeitrag zu machen? Das ist super. Wir möchten unbedingt mehr mit JournalistInnen mit Migrationsgeschichte zusammenarbeiten. Und wir könnten dafür auch Honorare zahlen. Also meldet euch gerne, falls ihr Lust habt, mal bei uns mitzumachen.
Ja, denn falls ihr es noch nicht wusstet, und deswegen sind solche Honorare auch nur möglich, wir sind gemeinnützig und finanzieren uns daher über Spenden. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns also sehr über finanzielle Unterstützung. Und es würde uns auch sehr helfen, wenn ihr uns zum Beispiel eine Bewertung auf der Plattform hinterlasst, auf der ihr uns gerade hört. Und auch eure Anregungen und euer Feedback sind uns total wichtig. Also falls ihr mal ein Thema habt, worüber wir berichten sollen, oder uns Kritik, Lob oder irgendwas anderes mitgeben wollt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne. Ihr erreicht uns unter podcast@cohero-magazin.de oder auch bei Instagram unter zuflucht.podcast.
An letzter Stelle bedanken wir uns natürlich wie immer sehr, sehr herzlich bei unseren InterviewpartnerInnen, dass sie uns ihre Perspektive, ihre Expertise und ihre Erfahrungen zur Verfügung gestellt haben und mit uns geteilt haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Sarah.
Ciao, Jonas.
Zuflucht ist ein Cohero-Podcast. Redaktion: Jonas Gräber, Natalia Grote, Anna Seifert, Sarah Zahir. Schnitt und Ton: Anne-Josephine Thiel. Sounddesign: Christian Petzold. Alle Infos findet ihr unter cohero-magazin.de. Zuflucht. Perspektiven zu Migration und Zusammenhalt.